Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Im Sommer wird es immer besonders deutlich, wie wir im Laufe des Jahres mit unserem Körper umgehen. Denn im Sommer zeigen sich unter dünnen Hemden und luftigen Sommerkleidern entweder athletische Figuren oder aber Speckröllchen, die manchmal ungeahnte Ausmaße haben. Wir wissen längst, dass knapp die Hälfte aller Erwachsenen hierzulande zu dick ist. Auch bei den Kindern und Jugendlichen steigt die Zahl der Übergewichtigen und damit das Risiko unter anderem für Herz-Kreislauf. Erkrankungen. Was wir dagegen tun können, das wissen wir auch, nämlich mehr bewegen und gesünder essen. Warum klappt das nicht? Weil, sagt Angelika Baldus vom Deutschen Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie, weil nicht nur der individuelle Ansatz stimmen muss, sondern auch das große Ganze. Wir brauchen noch bessere Rahmenbedingungen, damit jede und jeder Einzelne in Bewegung kommt. Schönen guten Morgen, Frau Baldus.
Schönen guten Morgen, Frau Steinhauer.
Wie das genau aussehen soll mit den Rahmenbedingungen, das werden Sie uns erklären, denn Sie sind heute mein Gast bei Deutschlandfunk Kultur, sowie Ingo Frohböse, emeritierter Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln, für den Sport ein Naturheilmittel ist und der uns schon in zig Büchern mit tollen Übungen versorgt hat, die man aber leider natürlich auch regelmäßig machen muss, damit sie was bringen und damit sie wirken. Morgen, Herr Frohböse.
Guten Morgen, Frau Steiner. Und da hört man ja schon von nichts tut nichts, wie wir in Köln sagen. Das ist schon selber tot.
Tipps für Sportmuffel heißt heute unser Thema, über das wir uns mit Ihnen austauschen möchten. Schaffen Sie es, nach einem langen Arbeitstag sich noch aufzuraffen und dann zumindest eine Runde um den Block zu gehen? Oder sind Sie auch dafür oft einfach zu müde? Wer zieht Sie mit? Von wem lassen Sie sich anstecken? Und wie motivieren Sie andere, sich mit Ihnen auf die Socken zu machen? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Oder aber schicken Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Frau Baldus, ich gebe zu, ich habe in diesen letzten heißen Tagen eigentlich überhaupt gar keinen Sport gemacht und ich war schon sehr zufrieden mit mir, weil ich heute Morgen in 20 Minuten immerhin zu Fuß zum Funkhaus gegangen bin. Haben Sie schon erste Kniebeugen hinter sich?
Normalerweise tue ich das zu Hause, aber heute Morgen wollte ich Treppe gehen im Hotel und habe leider die Treppe nicht gefunden, musste also Lift fahren, da sind wir schon beim Thema. Wenn der Wille da ist, ist die Umgebung nicht da.
Was machen Sie an Kniebeugen? Wie viele? So, haben Sie Morgenrituale?
Nein, ich habe kleine Hanteln zu Hause und dann mache ich sehr viele Hantelübungen, weil ich etwas älter werde und dann muss ich meine Muskulatur erhalten.
Was heißt kleine Hantelübungen? Wie lange, wie schwer sind die Hanteln?
Die sind nur ganz wenig, 2 Kilo schwer, aber in der Summe jeden Tag ein bisschen was zu machen hilft auch.
Herr Frohböse, wie erreichen Sie am Gardasee? Hatten Sie schon Wasserkontakt?
Nee, noch nicht. Aber mein Rennrad steht schon bereit, ist alles aufgepumpt und wenn wir fertig sind, geht es da drauf. Und dann geht es danach natürlich mit einem Sprung ins Wasser. Der Gardasee hat gerade 20, 21 Grad, also ist wunderbar erfrischend danach.
Also Sie brauchen schon auch Sport so zum Einstieg in den Tag, aber nicht vor dem Tee oder vor dem Kaffee. Das kommt alles anschließend.
Ja, normalerweise bin ich wirklich ein Nachmittagssportler, auch wenn ich in Köln zu Hause bin, mache ich es in der Regel abends regenerativ meistens. Und hier habe ich natürlich in den letzten Tagen, weil es auch hier sehr heiß ist, schon morgens mal etwas gemacht. Aber das ist mir dann doch meistens so um 7 Uhr schon zu früh und dann schmeckt mir das Frühstück auch danach nicht mehr so gut, weil ich dann meistens schon ausgepowert bin. Nee, deswegen, ich mache es meistens so nachmittags und abends.
Wie war das bei Ihnen? Hat Bewegung von Kindheit an eine Rolle gespielt?
Ja, Mama und Papa waren ja im Sportverein, wie das immer so war. Ich war in der Turngemeinde Heeren angemeldet, wahrscheinlich schon als Einjähriger. Und Papa und Mama waren Sportabzeichen, Abnehmerinnen. Und meine Mama war Kursleiterin in der Hausfrauengymnastik, wie man das so nannte früher. Und ja, insofern war ich immer mit dabei. Die Sporthalle war quasi mein Laufstall.
Aha. Frau Baldus, Sie waren Sportlehrerin, also sind immer noch Sportlehrerin, aber AD sozusagen. Früh gefördert oder spät berufen?
Ganz früh gefördert, ähnlich wie bei Ingo Frohböse. Die Eltern waren sehr sportaffin. Ich wurde mit 3 Jahren in den Sportverein gegeben und kenne seither nichts anderes.
Warum freut sich unser Körper über Bewegung?
Ich glaube, das liegt daran, dass wir so programmiert sind. Wenn wir an den Steinzeitmenschen denken, dann war eigentlich körperliche Aktivität zum Jagen und zu sammeln und sich fortzupflanzen eine ganz wichtige Aufgabe. Mhm. Und das ist nun mal evolutionär in uns angelegt, dass der Körper Bewegung braucht.
Aber jetzt brauchen wir nicht mehr zu jagen, jetzt liegen wir auf dem Sofa.
Problem. Ja, und im Lebensmittelhandel liegt auch alles im Kühlregal. Ich muss den Büffel nicht mehr erschlagen. Und das ist die Diskrepanz. Wir brauchen Bewegung, aber wir haben sie nicht mehr.
Was bewirkt Bewegung so im Gehirn und im Körper überhaupt?
Ganz viel. Bewegung tut eigentlich das, was man immer als Jungbrunnen wollte. Das passiert ganz viel in den Zellen, dass sich Zellen erneuern, vermehren, auch im Gehirn, und auch defekte Zellen aussortiert werden, also ein hochintelligentes System. Und das Erfreuliche an der Sache ist, dass das fast nebenwirkungsfrei passiert.
Wie wirkt sich das aus, Herr Frohböse, auf die Psyche, wenn wir uns wenig bewegen? Auf die Psyche?
Ja, das glaube ich schon, dass das einen großen Einfluss hat. Denn einerseits sind wir ja alle gerade mental schon sehr beansprucht. Wir reden ja alle natürlich von der hohen Geschwindigkeit, von den hohen Belastungen, die allein uns die Computerarbeit oder die ganzen Arbeitsprozesse und die ganzen Krisen, die wir gerade so hören, mitbringen. Und wenn ich dann auf der anderen Seite noch einen Bewegungsmangel habe, dann addiert sich das praktisch. Das bedeutet also, dass ich zwei Stressoren habe. Bewegungsmangel auf der einen Seite als Stressor und zum zweiten die hohe mentale Belastung, kognitive Herausforderung. Und das heißt, ich komme nicht mehr in eine Balance, psychophysische Balance, nenne ich das immer. Das bedeutet also, dass ich gerade die Physis, die Körperlichkeit brauche, um eine mentale Gesundheit, Ausgeglichenheit, Balance herzustellen. Und schaffe ich das nicht. Für mich ist der Sport, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ja am Nachmittag, am Abend ein Ventil für die alltäglichen Beanspruchungen und Belastungen. Dann schaffe ich es einfach nicht, diese zu bearbeiten. Und zum Zweiten wissen wir auch, die wichtigste Regenerationsphase des Schlafes bereite ich mit körperlicher Aktivität viel besser vor. Viele schlafen deswegen schlecht, weil sie körperlich unterfordert sind.
Tipps für Sportmuffel, wie kommen wir in Bewegung? Das ist heute unser Thema im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur und wir freuen uns natürlich über Ihre Beiträge und auch über all Ihre Tipps zum Stressabbau. Aber es wäre natürlich auch interessant zu erfahren, was Sie davon abhält, überhaupt in Schwung zu kommen und welche Unterstützung oder welche Angebote Sie sich von Ihrer Stadt oder Ihrer Gemeinde wünschen. Und am Telefon in Lüneburg wartet Brigitte Matthies-Hühne. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also das ist ein Thema, was mich sehr bewegt, weil ich immer in Bewegung bin und wenn ich dann so höre, worauf überhaupt hingewiesen wird, vorhin wurde gesagt, ich will die Treppe nehmen, also generell, ich nehme die Treppe, wenn es dann nur die Rolltreppe ist, laufe ich auch, ich kriege auch gesagt, das ist eine Rolltreppe, ich sage, ja, ist das schön. Ja, also ich bin generell eine, schon als Kind, ich habe ganz früh Fahrradfahren gelernt, ich war immer unterwegs und gebe auch zu, wenn ich keine Bewegung habe, dann bin ich unzufrieden. Also ich muss raus. Und jetzt bin ich Rentnerin und genieße das natürlich. Ich kann dann raus und kann mich bewegen, wann ich will. Mein Fahrrad ist mein Hauptbewegungsmittel und meine Füße auch. Und was das ganz Tolle ist, als ich noch gearbeitet habe, hat mich eine junge Kollegin so ein bisschen mitgenommen. Und ich habe das Joggen, glaube ich, mit 57, 58 Jahren begonnen und habe dann auch hier vor Ort am Firmenlauf dann dreimal mitgemacht, dann habe ich aber aufgehört zu arbeiten und bin seitdem mit dem Joggen nicht mehr so. Ab und zu mache ich es noch und denke, wenn du das jetzt nicht regelmäßig machst, dann kommst du nicht wieder rein. Punktum, es ist einfach wichtig und vorhin wurde auch schon gesagt, wenn man sich bewegt, schläft man auch besser. Ich habe das auch festgestellt, also auch so in meinem Bekanntenkreis, die Freundinnen und so, alle sagen, oh, ich schlafe so schlecht. Ich habe solche Phasen auch gehabt, aber mein Körper kann das eigentlich gar nicht irgendwie. Ich bin viel zu müde, weil ich mich so viel bewege. Ich muss dann einfach schlafen und ausruhen. Ja, also ich will damit auch sagen, mein Morgen fängt schon damit an und da muss ich meinen inneren Schweinehund wirklich, also dann irgendwie immer wieder einen Ruck geben. Also es beginnt schon im Bett. Ich fahre in der Luft 60 Mal die Beinchen wie ein Fahrrad nach vorn und 60 Mal zurück. Zwischendurch noch so ein paar Übungen, die das Gleichgewicht auch bedingen. Ich fahre so.
Die machen Sie auch im Bett? Diese Gleichgewichtsübungen machen Sie im Bett?
Das sind also so 10 Minuten, die ich jeden Morgen versuche, wirklich einzuhalten.
Was machen Sie denn im Bett fürs Gleichgewicht, Frau Matthies-Hühne?
Also ich nehme dann die Beine so auch in den ja, nach oben und dann fahre ich immer eine 8 mit den Beinen. Und ich fange immer mit der linken Seite an, weil in irgendeinem Kurs hat man mal gesagt, wir Frauen sollten immer links irgendwie in Bewegung gehen. Und dann mache ich eben 20 Mal die 8 mit von der linken Seite und dann nochmal rechts. Und dann ja auch die Beine einfach mal nach oben und nach unten. Also ich bin dann einfach manchmal so kreativ und erinnere mich, was ich in manchen Kursen geübt habe. Ja, und das sind 10 Minuten, die ich schon auf jeden Fall vor meinem Frühstück mache. Und ich bin auch ein Mensch, die sehr gesund morgens frühstückt, obwohl ich immer mein halbes Brötchen auch mit Marmelade esse, aber vorher ist es gesund.
Frau Matthes-Hühne, bevor Sie uns den weiteren Aufstrich erklären vom Brötchen, mich interessiert, und da würde ich gerne einhaken, Sie haben gesagt, Sie haben relativ spät mit dem Joggen angefangen. Genau. Wie schwer ist Ihnen das gefallen?
Also es ist mir am Anfang ein bisschen schwer gefallen. Ich habe aber vorher im Internet recherchiert, wie ich am besten mit dem Laufen beginne. Und da hieß es dann auch, also nicht gleich so überfordern, wenn man also eine Pause braucht, ruhig gehen, aber in Bewegung bleiben. Und so habe ich begonnen. Und wir haben hier so ganz tolle Gärten in der Nähe. Und diese langen Wege der Gärten, die haben mir dann gezeigt, dass ich mit jedem Laufen immer wieder mehr geschafft habe. Und wie gesagt, ich bin über 6 Kilometer gelaufen.
Ja. Das heißt, Angelika Baldus, man kann also auch wirklich im Alter noch sportlich werden, in dem Fall von Frau Matthes-Hühne, noch sportlicher, als sie es ohnehin schon war.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, Frau Matthes-Hühne. Das war ein ganz wunderbarer Beitrag, weil es zeigt erstens, dass bei Ihnen Bewegung geworden ist wie Zähneputzen.
Genau.
Man fühlt sich wohl, es muss sein, es passt in den Tagesablauf hinein und das sollte auch jeder suchen. Die Nische und die Tageszeit, die Tagesform, die Umgebungsbedingungen, die ihm passend sind, dann auf Frau Steinhauers Frage zurückzukommen. Natürlich, das ist das Schöne an Bewegung, Sie können in jedem Alter anfangen. Wir haben sehr häufig Menschen, die auch aus einer Verletzung oder einer Erkrankung kommen, die dann erstmal ihren Impuls haben, Bewegung könnte mir gut tun, die sogar mit 80 anfangen.
Wahnsinn.
Und jeder Schritt zählt und jedes bisschen Bewegung ist gut und es fängt in jedem Alter an. Es hat mir noch etwas bei Ihnen sehr gut gefallen, Ihre 10 Minuten. Also, dass Sie sagen, morgens, dann im Tagesverlauf. Wir nennen das Lego-Prinzip. Es muss nicht der Marathon am Stück sein. Es muss auch nicht die große Sportart sein. Wenn Sie am Tag mehrere kleinere Einheiten zusammenlegen, dann passt das ganz wunderbar, so wie Zähneputzen.
Ah. Herr Frohböse, Ergänzungen zum Lego?
Ja, also letztendlich wissen wir so ein bisschen aber aus der Wissenschaft, dass die Zeitfenster von 10 Minuten genau ideal sind. Der Körper braucht ja eine gewisse Zeit, um sich so hochzufahren, um sich aufzuwärmen und damit anzufreunden, dass Bewegung jetzt notwendig ist. Und deswegen sind wirklich, das wissen wir, so 3x10 Minuten am besten über den Tag verteilt. Und wie Angelika Baldus gesagt hat, es muss nicht immer Sport sein. Einfach die Zelle muss beansprucht, belastet werden. Das ist gut. Also 3x10 Minuten wäre das ideale Paketchen. Als Lego letztendlich kriegt man dann irgendwann sogar einen Eiffelturm hin, wenn man das lesen
kann. Nun hat Frau Matthes-Hühne gesagt, sie habe gelernt, dass die Frauen bei irgendeiner Bewegung mit links anfangen, also um die 8 zu fahren, Angelika Baldus. Können Sie das bestätigen? Ist das sinnvoll oder ist das einfach nur ein
Kann Gag? Man so machen, geht aber auch genauso gut andersrum.
Muss man nicht machen.
Zum Glück, ich muss dann nicht rechts anfangen.
Frau Matthes-Hühne, wen schleppen Sie denn Ihrerseits wieder mit oder wen motivieren Sie? Es gibt ja wahrscheinlich viele Freundinnen und Freunde, die sagen, nee, so wie die Brigitte können wir es sowieso nie, aber die vielleicht Interesse hätten anzufangen.
Ja, also ich habe einen Bekanntenkreis, jede Frau macht sich diese Gedanken und bewegt sich auf eine andere Art und Weise. Also wir machen es nicht zusammen, weil wir schon unterschiedliche Bereiche haben und von der Seite her, ja, aber ich kriege das eben mit, jede macht es auf ihre Art und Weise. Und wenn es der lange Spaziergang ist, also im Winter bin ich das auch, dann nehme ich nicht das Rad, sondern dann gehe ich 2 Stunden und bin also unterwegs durch Lüneburg und Umgebung. Ja, und ich denke, das macht es ganz einfach, was auch Zufriedenheit bringt. Und ja, ich kann einfach nur sagen, ich hoffe, dass ich immer wieder da dranbleibe. Und vorhin wurde ja auch von so kleinen Hanteln gesagt, das mache ich auch noch nebenbei. Das ist wunderbar, also für den Rücken, das merkt man unheimlich. Man hat eine andere Haltung. Und ja, also ich kann nur anspornen, dass man, wenn man es nie gemacht hat, doch irgendwann anfängt.
Vorbildlich. Und Dankeschön für all die Tipps.
Ja, bitte. Danke schön, die Sendung ist schön.
Vielen Dank, Frau Matthes-Hühne.
Danke
Ihnen.
Viel Spaß. Tschüss.
Herr Frohböse, ich hänge noch an diesem Gedanken, langsam anzufangen, also 3x10 Minuten am Tag immer ein bisschen was Langsames zu machen. Auf der anderen Seite denkt man doch, also wenn ich das schon nicht so oft mache mit der Bewegung, dann vielleicht doch wenigstens hart, oder welches Motto ist da angemessen? Also dass ich mich in diesen 3x10 Minuten dann doch auch ein bisschen anstrenge?
Also ein bisschen Anstrengung, glaube ich, ist gar nicht falsch. Allerdings, und wir müssen einfach keine, aber wir sollten die Angst so ein bisschen verlieren, dass es nicht immer sehr anstrengend, so wie wir es aus dem Fernsehbereich immer kennen, sportlich aktiv sein muss. Ich würde mir immer wünschen, dass wir am Anfang, gerade beim Einstieg, und wir haben das ja gerade auch von Frau Matthes-Hühne beim Laufen gehört, so ein bisschen unter dem Grundprinzip der subjektiven Unterforderung es zu tun. Was bedeutet das? Das heißt so ein wenig, wow, ist das schön, das mache ich morgen wieder. Das heißt also, danach erschöpft auf die Couch zu fallen, ist auf jeden Fall die falsche Strategie, weil das macht ja keine guten Gefühle. Wir brauchen allerdings gute Gefühle, positive Erlebnisse, um dabei zu bleiben. Das ist das Wichtigste, was wir erst einmal schaffen müssen. Es geht nicht darum, Muskelbelastung, Muskelkater zu produzieren und dementsprechend dann zu sagen, ja, das war ein richtiger Trainingsreiz. Nein, es muss auch ein Wohlbefinden dabei entstehen. Es darf nicht zu wenig sein, aber vor allen Dingen auch nicht zu viel. Und hier nochmal ein kleiner Tipp vielleicht für alle Spaziergänger. Auch das ist ja ein Bewegungsreiz, wie wir gerade gehört haben. Wenn man auf 4 Schritte einmal einatmet, auf 4 Schritte einmal ausatmet, ist man immer im richtigen Rhythmus, weil die Herzfrequenz ist ein wenig erhöht, die Atemfrequenz ist ein wenig erhöht, ohne dass die Anstrengung zu groß wird. Man hat einen Reiz, der genau passt.
Also Sport muss nur ein bisschen anstrengend sein, um zu wirken.
Ja, also insbesondere natürlich erst einmal gerade für Anfänger und Anfänger. Wenn man trainiert ist, so wie ich, dann heißt es je oller, je doller. Das heißt, je älter ich werde, umso mehr muss ich dann auch letztendlich tun, um meine Leistungsfähigkeit zu stabilisieren oder zu erhalten. Aber der Einstieg, der sollte erst einmal dazu dienen, überhaupt einen Weg in die Bewegungsaktivität zu finden. Und das heißt einfach ruhig beginnen, den Körper mitnehmen, ihn begeistern dafür, für das aktive Leben.
Wie, Frau Baldus, begeistert man den Sportmuffel, der auf der Couch liegt und sich einfach nicht aufraffen kann? Sonst wäre er ja kein Muffel. Wobei, wir müssen erstmal klären, was ist denn überhaupt ein Sportmuffel? Ab wann redet man darüber oder ab wann gilt man als solcher?
Ja, da haben wir schon 2 Probleme. Das eine ist das Wort Sport. Das andere ist das Wort Muffel. Denn ich denke, Bewegung ist in jedem angelegt und wir müssen nicht immer Sport machen. Herr Frohböse hat das gerade wunderbar gesagt. Wenn wir körperliche Aktivität mit einem positiven Empfinden verbinden können, dann hat jeder ein Motiv. Die Frage heißt ja, wie motivieren wir Menschen? Und in Motivation steckt der Begriff Motiv. Das kann für jeden etwas anderes sein. Das kann eben sein, im Alter sich noch wohlzufühlen. Das kann sein, um beweglicher zu sein. Das kann auch sein, um ins Hochzeitskleid zu passen. Also jeder muss da sein eigenes Motiv und eine eigene Bewegungsmöglichkeit finden. Und Ingo, ich kann dir da nur danken für diese Verbindung, dass man sich immer wohl dabei fühlt, verhindert, dass wir zum Muffel werden.
Ja, aber Leute, jetzt liege ich auf der Couch rum und sage, mein Motiv ist auf der Couch rumliegen und Chips essen. Ich finde das toll. Ich brauche gar keine Bewegung. Versuchen Sie dann trotzdem, diese Menschen aus ihrer Gemütlichkeit zu lösen?
Also Frau Steiner, Trägheit zu beantworten, ist das Falscheste, was man machen kann. Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass die Menschen dann mal einfach in den Spiegel schauen, wie man sich verändert. Da muss man dann ehrlich sein. Ich glaube, jeder findet dann ausreichend Motive zu sagen ja. Und wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, dann wird man das positive Erlebnis, das positive Empfinden sofort daraus leiten können. Man muss sich nur beobachten. Und wenn man sich ein wenig, wenn man achtsam mit sich umgeht, ja ganz modernes Wort aktuell, dann wird man merken, dass Bewegung ein Lebenselixier, ein Lebensmittel ist, was wir genauso brauchen wie jeden Morgen die Tasse Kaffee oder eben letztendlich so ein Stückchen Brötchen, was wir morgen so genießen. Bewegung gehört einfach dazu, weil es ein Lebensmittel ist.
Dass uns Sport gut tut, das ist hinreichend erforscht und belegt und trotzdem werden wir in Deutschland sowie übrigens weltweit immer dicker und träger. Denn nur weil wir wissen, dass uns etwas gut tut, ändern wir noch lange nicht unsere Gewohnheiten. Deshalb sammeln wir heute mit unseren Gästen Angelika Baldus und Ingo Frohböse und mit Ihnen bei Deutschlandfunk Kultur Tipps zur Bewegung. Und am Telefon ist Monika Winter aus Schmelz-Saarland. Guten Morgen, Frau Winter.
Guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Dass ich daran teilnehmen darf.
Sie klingen schon ziemlich fit, Frau Winter.
Genau so ist es, denn ich habe heute Morgen schon meine Walking-Runde von etwa 7 Kilometer hinter mir. Vor dem Frühstück. Um 6:30 bin ich losgelaufen.
Wie lange brauchen Sie für 7 Kilometer?
Ich Ja, ungefähr 7 Kilometer, genau weiß ich nicht. Ich musste jetzt ein Stück dazu tun, weil durch eine Baustelle musste ich jetzt zu Fuß gehen. 1,5 Stunden bin ich unterwegs.
Sauber.
Und da muss ich sagen, ich komme nach Hause voll fit. Und ich brauche niemanden. Ich bin mein eigener Motor. Und ich erfreue mich im Moment zum Beispiel auch noch am Duft des Je länger, je lieber im Wald. Mhm. Da freue ich mich jeden Morgen darauf.
Waren Sie schon immer Ihr eigener Motor? Oder hat irgendjemand dafür gesorgt, dass der Motor Winter auch ins Rollen kommt?
Also sportlich war ich früher nicht. Als ich mit über 40 meine beiden 3 und 4 Kinder bekommen habe, habe ich irgendwann gedacht, ich schaffe es nicht mehr, ihnen hinterherzukommen, und habe gedacht, ich muss etwas tun. Da fing ich an, nach Dr. Strunz, laufen gehen mit einer Pulsuhr. Mhm. Weil ich früher nicht sportlich war, ich war als Schulkind auch muckelig und Sport war nicht so meins, laufen schon gar nicht. Mhm. Und dann durch eine Beckenbodengymnastik, durch die Physiotherapeutin, die sagte, Nordic Walking sei noch besser, weil die Schultermuskulatur mit aktiviert wird. Und dann bin ich umgestiegen auf Nordic Walking. Mhm. Und habe, wie gesagt, für mich festgestellt, vorm Frühstück das Optimale. Nachmittags gibt mir das nichts. Mhm. Mhm. Voraussetzen darf ich auch, also bei uns gibt es gesunde Ernährung, ich backe mein Brot selbst, habe einen Garten, das kommt also auch noch dazu. Was noch ist, mein jüngster Sohn hatte in der 5. Klasse Gymnasium große Probleme. Ich wurde in die Schule zitiert, hatte aber zu dem Zeitpunkt schon einen Termin beim Therapeuten, Jugend- und Kinderpsychotherapeut. Nach dem Jahr, dass wir dort waren, sagte er mir uns, er saß dabei, also ihr Sohn schafft höchstens noch die 6. Klasse und dann muss er runter. Mein Sohn hat mittlerweile ein 1er-Abitur hingelegt, war zwischendurch auf dem Sportgymnasium und vor der Schule sind sie schon manchmal Runden gelaufen. Mhm. Und ich muss sagen, er sagt heute noch, wenn er im Studium sagt, er, irgendwann kommt der Punkt und dann muss ich laufen. Mhm. Da wird der Kopf frei.
Mhm. Und das heißt, der Sport, Frau Winter, hat bei Ihrem Sohn den Therapeuten ersetzt?
Absolut, mhm. Absolut. Und den Kopf frei gemacht.
Herr Frohböse, warum ist das so, dass Laufen den Kopf frei macht? Also was passiert da medizinisch in unserem Körper?
Also ich freue mich erstmal, Frau Winter, dass Sie Ihren Sohn auch dann wirklich zum Sport gebracht haben. Wir brauchen ja auch Vorbilder. Wenn das Vorbild in der Familie ist, umso besser. Und vor allen Dingen sollten wir alle unsere Kinder und Jugendlichen unterstützen, wirklich körperlich aktiv zu werden. Denn natürlich ist die körperliche Aktivität erst einmal der Wachstumsmotor oft des Kindes. Denn Wachstumsprozesse hängen unmittelbar daran, dass körperliche Reize gesetzt werden. Insbesondere aber auch auf die geistige Entwicklung zahlt körperliche Aktivität ein. Denn wir wissen ja zum Beispiel, dass Kinder und Jugendliche erst einmal in den ersten 6 Jahren mit einem noch nicht sehr ausdifferenzierten Gehirn quasi unterwegs sind. Und erst danach differenziert es sich aus. Und da trägt insbesondere auch die Motorik hinbei. Denn wir wissen ja, dass Kinder ihre Umwelt explorieren, indem sie unterwegs sind, also motorisch tätig sind. Und das setzt sich einfach fort. Und deswegen ist es wirklich fatal, dass wir Kinder ab einem gewissen Alter auf die Schulbank zwingen und durch den Ganztagesunterricht ihnen jegliche Möglichkeit der Bewegung wirklich nehmen. Das hemmt Entwicklungsprozesse, insbesondere auch kognitive Art. Und wenn wir dann auch nicht die Ventile haben, umso mehr freue ich mich eben, dass hier das Laufen oder das Walken als Ventil auch bei Ihrem Sohn so gewirkt hat. Denn letztendlich ist erst einmal das Laufen dazu da, das Gehirn besser zu durchbluten. Und wir wissen, dass das Gehirn nach 30 Minuten etwa um 40-50% besser durchblutet ist, als wenn wir nur auf der Couch sitzen würden. Und wissen wir, Sauerstoff heißt Leben, das heißt, die Zelle im Gehirn ist besser durchblutet. Zweitens, Wachstumsprozesse auch im Gehirn werden angeregt. Frau Ballus hat das ja schon gesagt. Neue Nervenzellen entstehen, Neurogenesis nennen wir das. Und auch Verbindungen zwischen den Nervenzellen entstehen neue. Drittens, wir entlasten uns durch körperliche Aktivität, denn der Schulalltag ist schon stressig genug und wenn ich dann darüber hinaus auch noch Lernprobleme habe, wird das noch zu einem neuerlichen Stressor. Und wenn ich das durch körperliche Aktivität ausleben kann, dort neue Stärken erfahre, positive Erlebnisse erfahre, dann ist das letztendlich wie ein Jungbrunnen mal für meine geistige und mentale Leistungsfähigkeit. Und wenn ich dann das Joggen sehe, dann bin ich so ein bisschen meditativ unterwegs und wenn ich es tue, so nach 20 bis 30 Minuten am Gebüsch vorbei, dann macht die dunkle Wolke mir überhaupt nichts mehr aus, dann ist der Kopf wieder hell und frei und wenn ich nach Hause komme, ist die gute Laune wieder da.
Pulsuhr war ein Stichwort, Frau Baldus, bei Frau Winter. Ist das sinnvoll, mit Pulsuhr dann auch zu laufen?
Ja, das kann man machen, aber am Anfang ist es ganz wichtig, erstmal zweckfrei zu spüren und in die Bewegung zu kommen und diese positive Bindung zu erzeugen. Also wenn jemand kontrollieren möchte und seine Herzfrequenz überwachen möchte, dann kann er das tun. Aber für Anfänger ist es völlig in Ordnung, erstmal zu fühlen. Mhm. Aber auch nochmal, um auf die neuronale Verknüpfung zu kommen. Also der Herr Frohböser hat es auch nochmal bestätigt, diese Zellerneuerung und Zellvermehrung und das Wechselspiel zwischen Synapsen und Nerven, das ist unglaublich, was bei Bewegung da abgeht. Mhm. Und das wird häufig unterschätzt oder gar nicht so gesehen. Und das hat die von Frau Winter bezeichnete Auswirkungen, dass das sehr gut auch bei Lernschwächen oder bei kognitiven Beeinträchtigungen sein kann, wo solche Effekte auch erreicht werden, völlig ohne Therapie. Das Zweite ist, dass wir damit natürlich auch spätere Krankheiten vermeiden können. Bewegung ist sehr wirksam, wissenschaftlich belegt, zur Vermeidung oder Vorbeugung von Demenzen und auch bei Depressionen. Mhm. Also es hat auch gesundheitliche Wirkungen neben des Sich-Wohlfühlens.
Nordic Walking ist auch eine Disziplin von Monika Winter.
Ja, das ist diese Kopplung zwischen Gehen und auch noch Stockarbeit, mit den Händen arbeiten. Also je mehrdimensionaler, desto anspruchsvoller für die Nervenbahnen und die Verknüpfung dieser Nervenmuskelzusammenhänge ist das. Wenn Sie dabei noch Rätsel lösen, Ihren Namen rückwärts sprechen oder von 1 bis 10 potenzieren oder multiplizieren, umso besser.
Ja, wir wissen ja, Angelika, du hast das ja schon gesagt, dass wir zum Beispiel Vokabeln lernen oder auch Gedichte viel besser während der körperlichen Aktivität lernen, weil eine ganz andere Aufmerksamkeit und Konzentration dann möglich ist. Das heißt also, dass wir Wachheit durch körperliche Aktivität generieren. Und vor allen Dingen wirkt Bewegung wie eine Waschmaschine. Mhm. Danach ist das Gehirn wieder frei. Also die Wäsche hängt wieder frei und wir sind wieder aufnahmefähig und eben nicht belastet durch die Sorgen des Alltags.
Frau Winter, vielen Dank für Ihren Anruf. Sportliches Wochenende noch nach Schmelz im Saarland.
Darf ich noch eins anfügen? Also weil das gerade gesagt wurde, dass man mehrdimensional, also ich habe auf meinen Runden schon sehr viele Probleme für mich selbst im Kopf gelöst und umgesetzt.
Ganz wunderbar.
Herzlichen Dank.
Wir haben zu danken.
Vielen Dank für die tolle Sendung.
Dankeschön. Und weil weil das Wort Wäsche gefallen ist, Ingo Frohböse, wie wirksam sind eigentlich so beiläufige Bewegungen, wie zum Beispiel Wäsche aufhängen oder einen Wäschekorb hochtragen oder Kartoffeln schälen oder eine Sprudelkiste stemmen?
Wissen Sie, meine Oma Magdalena, die hatte einen wunderbaren Trick. Die hat nämlich, wenn die gebügelt hat, immer den Wäschekorb in einem Zimmer und das Bügelbrett im anderen Zimmer. Und deswegen ist sie für jedes Wäschestück immer einzeln hin und her gelaufen und hat so ihre Bewegungspunkte selbst zu Hause gesammelt. Und deswegen auch zurück zu Ihrer Frage, ja, Bewegungspunkte gilt es zu sammeln. Und wenn man sich selber mal so ein wenig darauf sensibilisiert, viel Bewegung einfach zu sammeln und zu schauen, wo gibt es eben Bewegungsmöglichkeiten, dann werden einem ganz viele Dinge wirklich einfallen. Überall ist Bewegung möglich, selbst im Badezimmer, in der Küche, überall haben wir die Möglichkeit, körperliche Aktivität einfach mit dem Nutzen des gesundheitlichen Effektes einzusetzen.
Gehen Sie mit dem Hund raus, auch wenn Sie keinen haben. Das ist ein schöner Fitnesstipp von Angelika Baldus, seit vielen Jahren beim Deutschen Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie. Mit dem Sportwissenschaftler Ingo Frohböse heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mein Gast, weil wir darüber nachdenken, wie wir mehr Menschen in Deutschland auf das Fahrrad, ins Schwimmbad oder aber auf die Yogamatte bekommen. Denn, Angelika Baldus, wir sitzen ja auch viel zu viel. Wie viele Stunden am Tag im Schnitt?
So zwischen 9 und 10 Stunden, die jüngere Generation etwas mehr. Ich habe gestern zum Thema KI erfahren, dass manche Jugendliche 2 Stunden am Stück chatten.
Boah. Warum ist viel Sitzen richtig schlecht?
Ja, wir hatten ja schon das Thema Steinzeit und Evolution. Der Jäger in der Steinzeit konnte nicht auf dem Stein sitzen und warten, bis der Büffel vorbeirennt. Und auch die Steinzeitfrau konnte nicht warten, bis ihr die Bären entgegentaumeln. Also Bewegung hat eine Aufgabe. Und dafür hat der Körper Stoffwechselprozesse bereitgestellt. Das heißt, die Energie, die man früher gebraucht hat, um den Büffel zu jagen, konnte man auch mit dem Büffel aufnehmen. auch die Situation von Bedrohung, wenn der Bär um den Baum kam. Entweder konnte ich dem Bär eins auf die Mütze hauen, dazu brauchte ich Energie, oder ich musste vor dem Bären abhauen, da brauchte ich auch Energie. Wenn wir heute sitzen, weiß diese Energie nicht wohin und wir kriegen sie dann auch nicht. Das heißt, beschleunigter Puls, Hautröte, Blutdrucksituationen ist sozusagen der Schlüssel dessen oder das Ergebnis dessen, dass mit Bewegung diese Energie nicht raus kann.
Was passiert denn mit dem Körper, Herr Frohböse, wenn wir zu lange sitzen? Also verformt er sich auch irgendwann?
Ja, das sieht man im Spiegel, dass er sich verformt.
Ja. Ja, also, und dann steht man vor dem Spiegel und sagt, mach das weg.
Ja, genau. Nein, aber das ist ja erstmal die äußere Sicht, dass erstmal äußerlich natürlich Verformungen sich ergeben. Und leider sehen wir das bei Kindern und Jugendlichen ja zunehmend, wo wir ein großes Missverhältnis haben zwischen Energieaufnahme und Energieverbrauch. Und das ist schon dramatisch, weil irgendwann wird unser Sozialsystem das tragen müssen. Was passiert? Bei Kindern und Jugendlichen keine Wachstumsprozesse, Entwicklungsprozesse in dem Sinne, wie wir uns das wünschen würden. Wir haben keine optimale Durchblutung. Das kennen wir alle. Wenn wir lange sitzen, dann schaffen wir es doch gerade so, das Gehirn zu durchbluten, und dann müssen wir schon zum Kaffee und zum Grünbärchen greifen, um überhaupt noch ein wenig Leistung überhaupt zu erbringen. Der Körper fällt ins Koma, dadurch, dass wir dann eben dauerhaft lange sitzen, weil die Durchblutungsprozesse versiegen. Die Gelenke werden nicht optimal ernährt. Arthrose ist ein klassisches Phänomen der Unterforderung von Gelenkstrukturen, weil Knorpel nicht optimal ernährt wird. Und wir haben Muskelschwund, eines der größten Stoffwechselorgane, welches wir dringend benötigen, um andere Stoffwechselprozesse, hormonelle Prozesse zu aktivieren. Und wir haben natürlich ganz viele Prozesse, was Herz-Kreislauf-System betrifft, die dadurch einfach versiegen. Und das heißt, Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit und Immunsystem, die werden ihre Fähigkeiten einfach zu agieren, entsprechend der Anforderungen, denen ihnen gestellt werden, auf jeden Fall letztendlich doch deutlich ein Defizit erfahren durch das lange Sitzen.
Wir haben eine Mail aus Leipzig bekommen. Ich habe wie viele einen vollen Alltag mit Kindern, Arbeit und Erledigungen. Eigentlich halte ich mich sportlich mit 1 bis 2 Mal Joggen und 1 Mal Pilates über Wasser. Letzteres ist zeitlich oft hinten runtergefallen. Vor kurzem habe ich mir eine Bildschirmpausen-App auf dem Smartphone installiert, was ich wirklich empfehlen kann. In den stündlich 3 bis 5 Minuten, die ich dann habe, mache ich kräftigende Übungen und Dehnungen während der bezahlten Arbeitszeit. Das ist natürlich toll. Es gibt, Herr Frohböse, von Ihnen Stuhlübungen. Erklären Sie uns mal, was wir in 15 Sekunden in so einer Übung machen können, zum Beispiel.
Ja, das ist relativ einfach. Also die wichtigste Muskulatur ist ja die Beinmuskulatur, weil sie den größten Impact auf unsere Stoffwechselsituation haben. Und wenn wir uns regelmäßig quasi wie eine Form der Kniebeuge aufstehen, hinsetzen, nur ganz kurz mit dem Gesäß die Oberfläche des Stuhls berühren, und schaffen zum Beispiel in 15 Sekunden mindestens 5 bis 10 Mal, dann haben wir ein wunderbares Training schon der Wadenmuskulatur, der Beinmuskulatur und der Gesäßmuskulatur. Und wenn ich dann noch etwas für meinen Bauch und Rücken tun möchte, dann setze ich mich auch hier wieder, bleibe ich auf dem Stuhl sitzen, lehne den Oberkörper nach vorne und lehne ihn danach ganz weit zurück, also eine Pendelübung. Und auch das trainiert letztendlich Bauch- und Rückenmuskulatur. Und wenn ich dann noch aufstehe und meine Hände auf den Tisch setze und ein wenig Liegestütze am Tisch mache, habe ich ein Rundum-Programm, und 3 Minuten Zeit hat zwischendurch einfach mal jeder.
Und da sagen Sie, ich muss eine Übung innerhalb von 15 Sekunden 5-mal schaffen. Sonst passiert was?
Also genau, also wenn Sie darauf anspielen, das ist eine ganz wichtige, aber vielleicht auch für zu Hause, manchmal auch vielleicht jetzt vom ersten Duktus her eine sehr gravierende Aussage. Wer innerhalb von 15 Sekunden nicht 5-mal ohne Hilfe der Hände aufstehen und hinsetzen kann, wird innerhalb der nächsten 2 Jahre seine Muskelkraft verlieren, sodass daraus ein Verlust der Selbstständigkeit generiert wird und Pflegebedürftigkeit entsteht. Also 15 Sekunden, 5-mal hinsetzen, aufstehen ohne Hilfe der Hände, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir täglich letztendlich trainieren sollten.
Mhm. Regine zur Ufer ruft uns an aus Kärnten. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hier ist Regine zur Ufer. Wir sind vor ein paar Jahren von Kiel nach Hermagor gezogen. Das ist hier unten in Kärnten. Mhm. Und wir sind zwar immer schon gerne gewandert, aber ich möchte doch ganz gerne werben für Urlaub in den Bergen. Das kann auch der Harz sein oder die Eifel oder wo auch immer, ein Mittelgebirge. Und weil ich bin auch Physiotherapeutin, Kinderphysiotherapeutin, habe immer großen Wert darauf gelegt in meinem Beruf, dass ich den Eltern vermitteln wollte, dass es so wichtig ist, dass Kinder einfach erstmal nur gehen und rennen und laufen. Aber das Wandern in den Bergen, finde ich, ist also hervorragend. Man hat beim Bergaufgehen das Kardiosystem, was so richtig mal in Schwung kommt, und beim Bergabgehen dann die Muskulatur. Und man hat das Naturerlebnis. Die Alpenvereine hier in den Alpenländern, die bemühen sich auch sehr um Kinderprogramm, und auf den Bergen oben werden auch tolle Sachen angeboten. Also dafür möchte ich eigentlich ganz gerne werben, dass man auch ruhig mal Urlaub irgendwo in den Bergen machen kann.
Und Sie sind Mitglied eines Wandervereins oder machen Sie das immer so zu zweit mit der Familie?
Wir sind dann hier unten in Hermagor, sind wir zum Alpenverein Hermagor gegangen, sind hier eingetreten und haben eine tolle Wandergruppe, mal samstags in einer großen Gruppe oder mittwochs laufe ich mit ein paar Frauen hier die Berge hoch und runter. Und also das ist, finde ich, ein ganz toller Sport. Man kommt wirklich mal richtig aus der Puste, alle pusten, egal wie alt man ist. Und das ist auch ein tolles Erlebnis. Ja. Also das hat überhaupt nichts mit Leistungssport zu tun. Da ist immer irgendein Biologe oder eine Biologielehrerin dabei, die einem die Pflanzen beibringen. Dann gibt es irgendwo einen Wasserfall, und auf dem Rückweg gibt es natürlich auch eine nette Einkehr. Das gehört ja auch mit dazu. Also das ist immer so ein ausgefüllter, schöner Tag. Ja. Ich wollte nur werben, weil wir haben auch ganz viele Enkelkinder inzwischen, und die kommen hier gerne zu Besuch und lernen das Wandern am Fluss entlang und Steinmännchen bauen oder Staudämme oder keine Ahnung. Berge sind ja vielfältig. Ich wollte einfach mal.
Das ist auch eine schöne Werbung, dass Sie das gemacht haben, weil Sie werben ja auch für die sozialen Kontakte, die natürlich durch solche Wandervereine entstehen, Frau Baldus.
Frau Zuhofer, das ist ganz toll, was Sie berichten, weil das auch erhärtet, was wir wissenschaftlich herausgefunden haben, dass natürlich Bewegung Achtsamkeit erzeugt, aber auch Achtsamkeit wieder Rückwirkung auf Bewegung hat. Herr Frohböse hat das schon angesprochen. Das Wandern eröffnet natürlich auch Sinneswahrnehmungen. Das sind die Blumen, das ist die Luft, das sind Gerüche, die sich auch wiederum verstärken. Also wenn ich mich bewege und wandere, habe eine positive Empfindung, kann die durch diese Sinneswahrnehmungen nochmal gesteigert oder rückgekoppelt werden. Und das Zweite, was Sie berichten, ist auch sehr wichtig. Es gibt Menschen, die gerne alleine unterwegs sind und sich bewegen. Aber der Anschluss an eine Gruppe kann für andere wiederum sehr motivierend sein und auch positiv verstärkend und motivierend. Mhm. Also jeder, der vielleicht neu beginnen möchte, tut sich in einer Gruppe manchmal leichter, weil man das soziale Miteinander hat.
Frau Zuhofer, Sie haben gesagt, Sie sind Kinderphysiotherapeutin. Was erleben Sie für Kinder? Woran leiden die Kinder, die zu Ihnen kommen, am häufigsten?
Es geht ja wirklich schon los. Also ich war Kindertherapeutin auch für Frühgeborene und für kleine Kinder im ersten Lebensjahr und so weiter. Das geht schon los, dass die mit einem halben Jahr in einen Sitz gesetzt werden, der oben an den Tisch gebunden wird, damit sie bloß auch ganz früh schon alles mitkriegen. Die werden ganz früh hingesetzt, das Krabbeln kommt viel später. Also die ganze motorische Entwicklung ist bei einigen Kindern dadurch auch nicht optimal. Also die Qualität der Bewegung ist nicht optimal entwickelt, und so geht das dann weiter. Erste, zweite, drittes Lebensjahr, dieses wirklich spazieren gehen und jede Ameise wahrnehmen. Dazu braucht man viel Zeit, und das Tempo der Eltern ist einfach ein anderes als das der Kinder. Und ich kann auch nur dafür plädieren, dass die Großeltern noch mehr eingespannt werden und mit den Kindern spazieren gehen, weil die eben auch langsamer werden. Das passt eigentlich viel besser. Dann würden die Kinder auch viel mehr gehen. Also die werden ja ganz viel rumgefahren. Die werden ja ganz früh ganz viel rumgefahren, finde ich.
Herr Frohböse, welcher Sport eignet sich ganz früh auch schon für Kinder? Ist das Schwimmen oder was ist das?
Also ich würde mir wünschen, dass sie in den Turnverein hineinkommen. Weil das Turnen ist ja an sich eine wunderbare Ausbildung des gesamten Körpers. Hüpfen, springen, hangen, ziehen, drücken und so weiter und so fort. Rollen vor allen Dingen. Und das ist das, was Frau von Ufer zu Ufer ja auch gerade angesprochen hat. Kinder sind motorisch nicht entwickelt. Und da ist die Turnstunde wirklich eine wunderbare Schmiede letztendlich der körperlichen Fähigkeiten. Da kann das ganze Leben drauf aufgebaut werden. Denn was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und das ist eben Turnen, ist für mich so ein bisschen die Schmiede letztendlich der körperlichen Leistungsfähigkeit fürs ganze Leben.
Frau Zuhofer.
Ja, also toll. Ja, ganz kurz zum Turnverein, da kann ich auch gleich für Werbung machen. Also ich habe den Müttern und Kindern, den Müttern schon früh gesagt, gehen Sie mit dem kleinen Max da zum Mutter-Kind-Turnen und dann gibt es die nächste Stufe irgendwann. Und Turnvereine bieten so viele tolle Sachen an. Und die leiden natürlich auch an Mitgliederschwund, weil die Kinder so lange auch in der Schule sind. Aber ich finde auch dieses frühe Mutter-Kind-Turn und Kinderturn ist der beste Einstieg in erlebte Bewegung und auch Spaß an der Bewegung. Darum geht es ja wirklich auch. Ne?
Regine zur UV aus Kärnten hat uns herzlich Turn- und Wandervereine empfohlen. Danke Ihnen sehr dafür und natürlich ein schönes Wochenende nach Kärnten im Verbund mit Ihrer Wandertruppe. Dankeschön. Gesa Hinz schickt eine Mail. Bin 66 Jahre, gehe 8 Stunden ins Fitnessstudio seit 25 Jahren. Ich nehme keine Medikamente, ich habe keine Erkrankungen, ich sehe jünger aus und ich arbeite auch wieder trotz Rente als Krankenschwester. Fitnessstudios müssten für alle Bürger kostenlos sein, um die Krankenkasse zu entlasten. Angelika Baldus, guter Vorschlag, kostenfreie Fitnessstudios für alle?
Ja, fast, weil leider so nicht finanzierbar, aber immerhin tun die gesetzlichen Krankenkassen einiges, indem sie Präventionskurse finanzieren, um den Einstieg zu erleichtern. Natürlich können wir mit unseren Krankenkassenbeiträgen nicht lebenslanges Bewegen und Sporttreiben bezahlen, aber wir können einen Einstieg schaffen. Und ich denke, es gibt Unterstützungen. Gut wäre, wenn viele Menschen wüssten, wie das finanziert wird, wie das gefördert und unterstützt werden kann.
Ich würde gerne was zur Muskulatur sagen. Das Fitnessstudio hat ja immer so ein bisschen auch den Duktus, dass dort viel Muskeltraining betrieben wird. Und ich würde gerne der Muskulatur wirklich heute Morgen noch einen Heiligenschein verleihen.
Warum? Das werden wir auch gleich nach den Nachrichten noch ganz ausgiebig machen, Herr Vogel.
Deswegen freue ich mich, dass also so die Grundidee, keine Angst vor einem Fitnessstudio zu haben, wirklich mehr in unsere Gesellschaft hineinkommen sollte. Denn wir brauchen die Muskulatur einfach als Lebenselixier.
Eine aktuelle Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO und anderer Wissenschaftler hat ergeben, mehr als 31% aller Erwachsenen und damit 1,8 Milliarden Menschen kamen im Jahr 2022 nicht auf das empfohlene Maß an körperlicher Bewegung. Man könnte auch sagen, die Welt leidet an Rücken und an Übergewicht. Über die Folge rede ich heute mit den Fachleuten Ingo Frohböse und Angelika Baldus und mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 2254 oder per Mail an gespräche@deutschlandfunkkultur.de und Sigurd Hoffmann aus Düsseldorf hat sich fürs Mailschreiben entschieden und erzählt, ich arbeite im Büro, sitze jeden Tag 8 Stunden lang vor dem Computer, wie viele andere auch. Zum Ausgleich habe ich mir angewöhnt, die Hälfte des Arbeitsweges zu Fuß zurückzulegen. Ich könnte bequem die ganze Strecke von Tür zu Tür mit der Straßenbahn fahren, steige aber morgens nach halber Strecke aus und laufe den Rest zum Büro. Sehr guter Tipp, Angelika Baldus. Wie ist das eigentlich mit den Muskeln und dem Abbau der Muskeln, wenn wir älter werden? Passiert das automatisch, wenn wir uns nicht bewegen, so wie Sigurd Hoffmann?
Ja, nicht nur mit dem Älterwerden, weil der Körper hat das Motto Use it or lose it, also benutze es oder verliere es. Das heißt, wenn wir Muskeln nicht in Anspruch nehmen, verlieren wir die Funktion und damit auch die Muskelmasse. Bei dem Alterungsprozess haben wir das natürlich umso beschleunigter. Wir haben die Situation, dass Menschen, wenn die in ein Altenheim hineinkommen, innerhalb von 18 Minuten die Genese haben, 18 Monate die Genese haben, dass sie erst ihre Gehfähigkeit verlieren, dann Gehhilfen brauchen, Rollatoren brauchen bis zur Bettlägerigkeit. Und das wollen wir natürlich vermeiden.
Vermeiden Sie das auch mit Hilfe Ihres Verbandes, dass Sie sagen, wir gehen in die Altenheime und helfen euch Sportangebote zu machen oder Bewegungsangebote?
Ja, genau. Oder wir konzipieren dann für besondere Rahmenbedingungen wie im Heim, was kann man da noch machen, dass Bewohnende noch in Bewegung bleiben.
Aha. Ingo Frohböse, ich habe eben schon gesagt, einer Ihrer Bestseller, Sie schreiben laufend Bestseller, heißt Muskeln, die Gesundmacher. Was bewirken Muskeln denn für unsere Gesundheit?
Ja, und ich habe das Buch bewusst geschrieben, weil ich meine, dass die Muskulatur eben kein gutes Image hat in unserer Bevölkerung. Wir schauen sie im weiten Sinne immer nur an, wenn wir im Spiegel sind, aber ansonsten ihre Funktion kennen wir nicht. Muskeln sind das größte Stoffwechselorgan. Es beschleunigt also Durchblutungsprozesse, es beschleunigt sogar Prozesse im Gehirn, dadurch, dass eben durch die Aktivität der Muskulatur bestimmte Dinge auch ausgeschüttet werden. Wir wissen seit einigen Jahren, dass die Muskulatur nämlich ein endokrines Organ ist und endokrin heißt also, dass dort Botenstoffe in den Körper hineingegeben werden. Und diese Botenstoffe erreichen alle inneren Organe. Das Gehirn, das Herz, die Leber, die Niere, die Gelenke, alle profitieren von einer aktiven Muskulatur und von einer ausreichenden Muskelmasse. Deswegen ist für mich die Muskulatur letztendlich das größte Organ der Prävention, um langfristige Gesundheit überhaupt zu erhalten.
Ab wann nimmt die ab, die Muskulatur?
Ja, ab dem Zeitpunkt, wo ich nichts für sie tue. Nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Das hat Angelika Ballus ja schon mal gesagt, um mal eine Zahl zu sagen. Einige von unseren Zuhörern sind sicherlich schon mal operiert worden, auch eine gravierende Operation wahrscheinlich. Und da weiß man, wie schnell Muskulatur dann atrophiert, so nennen wir das. Und innerhalb von 7 Tagen verliert die Muskulatur dann 35% ihrer Kraft und damit ihrer Leistungsfähigkeit. Und das ist schon eben dann auch nur wiederherstellbar, indem ich aktiv etwas dafür tue. Das Zweite ist, wir haben ja vorhin so vom altersbedingten Muskelabbau gehört, den nennen wir die Sarkopenie. Und Sarkopenie heißt Verlust des Fleisches. Und da ist in Deutschland ab dem 60. Lebensjahr sicherlich jeder zweite Mann und jede zweite Frau und ab dem 70. Lebensjahr quasi 75% aller unserer Bürgerinnen und Zuhörerinnen auch betroffen. Das heißt also, wir haben alle einen Muskelschwund, dem wir dringend etwas entgegensetzen müssen. Denn, wie Angelika Ballus gesagt hat, Muskulatur, wenn sie nicht mehr vorhanden ist, fördert Pflegebedürftigkeit.
Wie teste ich denn den Zustand meiner Muskeln? Laufe ich die Treppen hoch und merke, zack, Muskelkater? Mhm.
Früher war das ja toll, da hat der Hausarzt mir die Hand gegeben, hat mal geschaut, wie fest ist der Händedruck.
Ja.
Also die Handkraft ist ein wunderbares Medium. Letztendlich würde ich mir viel mehr wünschen, in den Praxen mal wieder hinzuschauen. Kann jeder auch zu Hause machen. Wir haben das ja vorhin in der ersten Stunde schon mal besprochen. Der Stuhltest, Stand and Sit heißt dieser, also stehen und hinsetzen. Also einfacher Test in 15 Sekunden, 5-mal aufstehen, hinsetzen. Wer das schafft, hat eine letztendlich ausreichende, noch ausreichende Muskulatur, aber weniger darf es auf keinen Fall sein. Und die Gehgeschwindigkeit ist ein wunderbarer Motor, also ungefähr 0,8 bis 1 Meter pro Sekunde an Geschwindigkeit sollte es sein. Also nur schlurfen ist schon ein richtiges Indiz dafür, dass die Muskulatur nicht mehr leistungsfähig ist.
Hm. Und wie sieht jetzt so ein ganz optimales Muskelworkout aus? Sagen wir mal, 5 Minuten Zeit habe ich, weil ich ja ein Sportmuffel bin.
Sie sind aber Sparer.
Ich bin ja ein Muffel.
Ja, aber die erste wichtige Botschaft ist, Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Das heißt also, sie müssen wirklich schon belastet werden. Das kennen wir, wenn wir mal so in die zweite, dritte Etage hochgehen, dann wird der Muskel, wie mit Köln sagen, plümmerant. Plümmerant heißt so ein bisschen so müde, so blau und so ein bisschen. Das ist es. Das heißt, ich kann im Treppenhaus sehr viel Schönes machen, also nicht den Aufzug nehmen, sondern wirklich Muskeltraining im Treppenhaus machen. Einfach mal so nebenbei, Schritte zählen. Also zum Beispiel, wer arbeitet, warum nimmt man zum Beispiel nicht die Toilette in der 3. oder 4. Etage? Warum muss man einfach mal auf seine Etage gehen? Es gibt also auch hier Muskeltrainingsübungen. So was machen wir. Wir machen die Kniebeuge. Mhm. Kennt jeder, weil es die untere Extremität, also die Beine, sehr gut trainiert. Wir machen leichte Tischliegestütz oder Wandliegestütz. Das heißt, wir stützen die Hände auf dem Tisch ab oder an der Wand, gehen ein Stück zurück mit unseren Beinen, drücken uns dann ab und lassen dann uns auf die Brust sinken und strecken die Arme wieder. Also ein Training der oberen und unteren Rückenmuskulatur. Und die Pendelübung, sitzen auf dem Stuhl, Oberkörper nach vorne neigen, Oberkörper nach hinten neigen, trainiert letztendlich Bauch und Beine, Bauch und Rücken. Und insofern ist es relativ leicht, ganz mit 3 großen Übungen in 5 Minuten den gesamten Körper zu trainieren.
Aber jetzt stelle ich mich mal wieder auf die Seite der Sportmuffel, denen das ja alles so schwer fällt, und sage, wenn man sagt, Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen, würde ich sagen, auch das geht doch vielleicht auch ohne Brennen, denn ich mute meinem Körper doch viel zu viel zu, wenn es brennt. Angelika Baldus.
Ja, wo es weh tut, wächst was. Also ein kleines bisschen Reiz muss schon sein. Wichtig ist, den Einstieg zu finden durch ein leichtes Brennen, also dass ich vielleicht mal Kniebeuge beim Zähneputzen probiere oder dass ich tatsächlich zum Kollegen nicht maile, sondern die Tür nebenan laufe und den mal persönlich aufsuche.
Eine schöne Idee.
Also da fängt das schon an. Wir nennen das in der Wissenschaft den Initial Effekt, also den Einstiegseffekt. Denn das Schöne für alle Sportmuffel innerhalb der Hörerschaft ist, wer beginnt, hat den höchsten Gewinn. Also diejenigen, die beginnen und körperlich inaktiv sind, merken die Effekte zuerst und vor allem auch sehr stark. Wer sehr trainiert ist und geübt ist, da verflacht sich diese Kurve ein wenig. Da sieht man nicht mehr viel, will ich sagen. Also jeder Sportmuffel da draußen, einfach mal beginnen. Sie haben den größten Effekt da draußen.
Und Muskelaufbau ist auch wirklich in jedem Alter noch möglich, auch wenn ich ins Heim umziehe.
Aber selbstverständlich, wir haben teilweise Zuwächse, auch wissenschaftlich belegt, von über 90-Jährigen, die im Heim noch anfangen. Und das ist das Wunderschöne, der Körper ist ein biologisches System. Wer den reizt, der kriegt auch ein Wachstum.
Gunnar Demuth ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Herr Demuth.
Hallo zusammen.
Grüße Sie.
Ja, ich würde gerne den Aspekt erweitern über das Individuelle hinaus.
Ja.
Ich will den nicht kleinreden, aber der Trend, der gesellschaftliche Trend hier in Deutschland geht nach wie vor dazu, dass man Anstrengung möglichst vermeidet, dass man Arbeit vermeidet. Und das lässt sich an vielen Beispielen, glaube ich, erkennen. Im Auto muss ich nicht mehr die Scheibe runterkurbeln. Ich habe Klimaanlagen. Ich habe Beleuchtung durch Knopfdruck. Ich brauche kein Wasser mehr zu holen. So die alltäglichen Beweglichkeiten werden zunehmend hier in Deutschland verbreitet, überflüssig. Unnötig. Und dieses Versprechen, das Leben wird bequemer, das Leben wird angenehmer, ist nach wie vor extrem werbewirksam. Und so dass ich niemanden entlasten möchte von der individuellen Verantwortung, aber ein wenig beschreiben möchte, in welch einem Zusammenhang wir jetzt diskutieren, dass die Hälfte der Erwachsenen übergewichtig ist. Man braucht sich schlicht und ergreifend täglich kaum noch zu bewegen. Es ist nicht mehr notwendig. Es ist erspart. Und das würde ich dem gerne mal entgegenwerfen. Ich selbst versuche jeden Weg Fahrrad zu machen. Ich hacke mein Holz und laufe jedem Ball hinterher. Also insofern glaube ich, bin ich ein bewegungsfreudiger Mensch. Aber der gesellschaftliche Zusammenhang, glaube ich, der sollte nicht ignoriert werden.
Haben Sie Erfahrungen damit, Herr Demuth, andere dann mitzuziehen? Also Sie haben das ja sehr genau beschrieben und ich denke, alle drei, die Ihnen oder alle, die Ihnen zugehört haben, nicken. Haben Sie Erfahrungen damit, dann Menschen doch zu motivieren oder zu begeistern oder zu sagen, komm doch mal mit Holz hacken?
Ja, diese Einladung zum Holztriathlon, Hacken, Schleppen, das ist in Deutschland inzwischen eine Randsportart geworden, Frau Stein. Und ist ja auch klimawirksam, das hoch fragwürdig, ob man das überhaupt will. Eigentlich habe ich auch gar keinen Ehrgeiz zu motivieren oder zu missionieren. Ich glaube, jeder Mensch hat die Verantwortung, sich selber kennenzulernen. Deswegen würde ich auch für ein Grundrecht auf Physiotherapie plädieren. Und dieses Kennenlernen läuft eben auch über Bewegung und über alltägliche Bewegung. Und ich denke, das Kennenlernen läuft auch darüber, dass ich mir klar werde, in welch einem gesellschaftlich-politischen Rahmen ich mich bewege und lebe und welchen Versprechungen, auch Heilsversprechungen eines Paradieses, in dem Menschen nicht mehr zu arbeiten brauchen, wir ausgesetzt sind.
Herr Frohböse, welche Folgekosten sind eigentlich mit dem verbunden, was Gunnar Demuth beschrieben hat? Also die Situation ist ja in der Tat die, wir müssen uns eigentlich gar nicht mehr bewegen. Es ist alles so ein bewegungsarmer Alltag geworden oder er lockt dazu, sich auf ganz wenige Bewegungen zu beschränken. Was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft? Wir müssen das ja bezahlen, wenn die Leute krank werden.
Also erst einmal ist die Mortalitätsrate deutlich wieder so, dass wir viel früher versterben, wie wir in den letzten Jahren erkannt haben. Wir in Deutschland zum Beispiel sind im Schnitt 1,7 Jahre früher verstorben als unsere europäischen Nachbarn. In der Welt versterben Millionen an Menschen an den Formen des Bewegungsmangels. Das ist die eine Seite. Aber zum Zweiten ist der Kostendruck natürlich in der Zukunft riesig, weil dadurch viele chronische Erkrankungen entstehen. Nehmen wir nur die ganzen lebensstilbedingten Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder auch letztendlich des Stoffwechsels wie Diabetes beispielsweise, eine klassische Diabetes Typ 2, eine klassische Lebensstilerkrankung, die unter anderem eben durch eine zu geringe Muskelmasse und viel zu wenig körperliche Aktivität entsteht. Wir gehen davon aus, dass 2030 unser Sozialsystem kollabiert und ab 2030 spätestens die Sozialkosten des Gesundheitswesens die Rentenkosten sogar überholen im Haushalt. Und das heißt also, wir müssen dringend dagegen agieren. Und da gibt es nur ein einziges Motto, so früh wie möglich eben die Ressourcen eines gesunden Lebensstils, und dazu gehört unmittelbar eben auch das Thema körperliche Aktivität und Bewegung, zu erkennen. Und genau, wie Herr Demuth auch gesagt hat, müssen wir gegenläufig einfach Rahmenbedingungen schaffen, die das auch ermöglichen. Wir müssen nicht nur versuchen, Menschen in Bewegung individuell zu bringen. Dass das nicht einfach ist, wissen wir. Sondern wir müssen wieder die Bewegung völlig normal zu den Menschen bringen. Umgekehrter Weg, damit sie sich völlig normal wieder einen Belastungsreiz aussetzen müssen. Und da müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen. Und wenn wir das nicht kombinieren, dann wird unser sozialökonomisches System 2030 kollabiert sein.
Wie können die Rahmenbedingungen aussehen, Frau Baldus?
Ja, ich danke dem Herrn Demuth, weil er sehr wichtige Dinge angesprochen hat, nämlich unsere Rahmenbedingungen. Das sind einmal die, die Sie beschrieben haben, Herr Demuth, der Umgebungsbedingungen, die die Automation mit sich bringen, also wir Bewegungsmöglichkeiten gar nicht mehr haben. Aber um es ganz auf die Spitze zu treiben, werden gerade in den USA Medikamente entwickelt, die die Effekte der Bewegung simulieren. Das müssen sich bitte alle Zuhörer mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben mit Bewegung eigentlich das gute Mittel. Ich will noch nicht mal sagen Medikament, weil man dazu schon krank sein muss. Aber wir haben ein biologisches, natürliches, tolles Produkt, das uns gesund erhält und fast ohne Nebenwirkungen, wenn man mal vom Muskelkater absieht. Wir haben auf der anderen Seite schon Bestrebungen, diese Bequemlichkeit auf die Spitze zu treiben, um diese Bewegung mit Medikament zu ersetzen. Und das ist das, was wir Menschen gut entscheiden müssen. Was möchten wir? Möchten wir natürliche Rahmenbedingungen und die Ressourcen der Natur nutzen? Oder wollen wir gnadenlos alles durch Kunst und Technik ersetzen? Den Homo Faber sozusagen. Und in der Spanne bewegen wir uns. Und um auf die Politik zu kommen, wir sind ja gerade in einer politisch äußerst brisanten Zeit, weil wir gerade diskutieren, ob wir die Gesundheitsförderung und Prävention streichen, indem wir Gelder umwidmen, um auch schon Kindern und Jugendlichen Medikamente zu verabreichen. Und da müssen wir sehr, sehr aufpassen und da müssen wir auch gut nachdenken.
Herr Demuth, danke schön für Ihren Denkanstoß aus Berlin. Ich möchte diesen Gedanken, Frau Baldus, noch mal vertiefen. Also nächstes Jahr soll ja ein neues Bundesinstitut an den Start gehen, das eigentlich wofür sorgen soll. Herr Lauterbach hatte die Idee. Vorausschickend muss man vielleicht noch mal kurz erzählen, dass es einen Bewegungsgipfel gegeben hat, um mit Fachleuten über starke Impulse für Sport und Bewegung in Deutschland nachzudenken. Und ein Ergebnis dieses Gipfels ist ein neues Bundesinstitut. Brauchen wir für die Vorsorge in Deutschland eine neue Behörde? Und wenn ja, was soll die leisten?
Also dieses Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ist ein Institut, das zunächst die Prävention will und auch Aufklärung will, aber gebunden an die Medizin, was eigentlich schon eine Tautologie ist, weil ich dann erkrankt bin. In diesem Bundesinstitut sind drei Erkrankungen besonders in den Fokus gerückt, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Krebserkrankungen und Diabetes mellitus, zu Recht. Es ist im Rahmen dieses Bundesinstitutes geplant, ein gesundes Herzgesetz zu kreieren. Der Referentenentwurf wird am Montag diskutiert und zwar nicht öffentlich in der Anhörung diskutiert. Dieser Entwurf sieht vor, dass Prävention und Gesundheitsförderung Gelder erhält, also diese Gelder werden gestrichen, um die Gelder in Arztbesuche, Arztchecks und Verabreichung von Medikamenten zu investieren. Und das ist dieses Gap, diese Spanne, die ich gerade skizziert habe. Man muss sehr genau wissen, wo man hin will. Wenn wir wissen, dass wir Babyboomer in Rente gehen, auch wahrscheinlich Rehabilitation bedürfen und möglicherweise in ein Pflegeheim kommen, es immer mehr Kinder und Jugendliche gibt, die zum Teil so erkrankt sind, dass sie beruflich nicht tätig werden können, stellt sich natürlich auch die Frage nach der Bezahlbarkeit eines solchen Vorhabens. Und da haben wir den GAU 2030, dass das Gesundheitswesen implodieren wird.
So, nochmal zum gesunden Herzgesetz. Was genau ist da geplant, Herr Frohböse?
Ja, letztendlich eine große Screening-Aktivität, dass Apotheken relativ regelmäßig ab dem 20. und 25. Lebensjahr durchgängig Blutdruckmessungen, Fettstoffwechselstörungsmessungen oder Bestimmungen herbeiführen sollen. Das ist das eine, also dass möglicherweise große Screening-Verfahren dazu dienen, Menschen früh wieder in die Kodifizierung hineinzubringen und insbesondere, also Kodifizierung insbesondere, was den Medikamentenkonsum betrifft, hineinzubringen. Wir gehen aktuell davon aus, dass 2 Millionen Menschen dann frühzeitiger an Statine herangeführt werden sollen, insbesondere Kinder und Jugendliche, ohne eine Evidenz übrigens dafür nachhaltig zu haben.
Was sind Statine? Stopp. Was sind Statine?
Statine sind also letztendlich Cholesterinsenker, ja, die sowieso viele Nebenwirkungen haben, und das bei Kindern und Jugendlichen zu machen, finde ich wirklich schon fast skandalös. Da überhaupt nachzudenken. Denn wenn eine Gesellschaft eine Verantwortung hat, dann ist es die Verantwortung, Kinder und Jugendliche gesund aufziehen zu lassen und sich entwickeln zu lassen und nicht früh mit Medikamenten zu behandeln. Das ist eine völlig falsche Strategie und für mich schon ethisch und moralisch fast verwerflich, wenn wir überhaupt darüber nachdenken. Das heißt also, die Medikalisierung unserer Gesellschaft schreitet wahnsinnig fort. Andere Zahl: statistisch nimmt heutzutage jeder Deutsche schon ein Blutdruckmedikament, muss man sich vorstellen. Wenn wir 3 schon keins nehmen, wie viel müssen dann Menschen schon nehmen, ohne letztlich die Ressourcen der Prävention, der Gesundheitsförderung auszuschöpfen? Und hier vergaloppiert sich meines Erachtens der Gesetzgeber komplett und auch das Ministerium komplett, weil es letztendlich die Ressourcen, auch die wirtschaftlichen Ressourcen, die in der Bewegung und in der Prävention insgesamt stecken, überhaupt nicht betrachten oder sogar ausnutzen.
Nun war ja Frau Baldus der Vorstand des Deutschen Verbandes für Gesundheitssport und Sporttherapie mit bei diesem Bewegungsgipfel. Was waren da so Ihre Vorschläge? In welche Richtung gehen Sie, damit eine moderne Gesundheitspolitik auch wirklich funktioniert?
Das sind 3 Ebenen, also erstmal oder 4 Ebenen eigentlich. Es ist die Evidenz. Wir müssen wissen, was wir tun und was richtig ist, unabhängig von Lobbyismus. Zweitens müssen wir das Verhalten des Einzelnen so in Schwung bringen und motivieren, wie wir es in der Sendung gerade besprechen. Die Umgebungsbedingungen sind sehr wichtig, sowohl im kommunalen öffentlichen Raum wie auch in der Politik. Und wenn ich 2 Jahre lang einen runden Tisch zur Bewegungsförderung einberufe, mit allen Ministerien, mit dem Sport- und Kultusministerium, mit den entsprechenden Fachverbänden, dem Robert-Koch-Institut, und versuche dann in einem gesunden Herzgesetz diese Erkenntnisse nicht zu nutzen, ist das nachdenkenswert.
Wir tauschen heute bei Deutschlandfunk Kultur Tipps für Sportmuffel aus und tun das mit Ingo Frohböse, emeritierter Professor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen Sporthochschule Köln, und mit Angelika Baldus, Vorstand des Deutschen Verbandes für Gesundheitssport und Sporttherapie, und mit Nancy Bischoff in Berlin. Guten Morgen, Frau Bischoff.
Genau. Ja, ich finde Ihre Sendung sehr interessant und wollte mich gerne dran beteiligen. Und ich wollte noch mal auch darauf hinweisen, dass es wichtig ist, wie ist der Sportunterricht in der Schule ausgerichtet.
Mhm. Welche Erfahrungen haben Sie da?
Na, ich bin in der Schule nicht so sportlich gewesen. Also ich konnte nicht so schnell rennen und ja nicht so weit hochspringen und so. Und das macht schon sehr viel aus, wenn man auch dann meistens, wenn man irgendein Mannschaftssport ist, auf der Bank sitzt und nicht in die, ja, als Letzte in die Gruppe gewählt wird. Ich hatte aber in meiner Schule gute Erfahrungen nachher. Wir hatten eine sehr gute Sportlehrerin, die das Problem erkannt hat und eine Arbeitsgemeinschaft gegründet hat und oder ins Leben gerufen hat für Jugendliche oder Kinder, die nicht ganz so sportlich waren, und dass sie trotzdem den Freude an der Bewegung hatten. Und das hat mich dann auch motiviert, weiter dran zu bleiben.
Und hat die anderen auch motiviert, reinzukommen und mitzumachen?
Ja, genau. Wir waren dann so eine Gruppe, haben mitgemacht. Mitunter hat sie dann auch nachher, wenn man in der Pubertät war, so Leistungskontrollen dann da gemacht, damit man einfach nicht so sich vor den anderen blamiert hatte, ne? Also gerade in der Pubertät lachen ja dann viele Kinder oder die Jugendlichen, man wird gehänselt, wenn man da nicht beim Hochsprung rüberkommt. Und ja, das fand ich sehr gut.
Frau Baldus, Sie sind Sportlehrerin gewesen, das ist schon ein paar Tage her. Hat sich das eigentlich sehr verändert? Muss man heute als Sportlehrerin oder Sportlehrer mehr bieten als früher, vor, ich sag jetzt mal, 30 Jahren? Sie sind schon 30 Jahre beim Verband.
Nein, man muss das tun, was Frau Bischoff gerade sagte. Man muss den einzelnen Schüler sehen. Wir sind da in einem Spagat zwischen Curriculum und zwischen Schülern, die kommen. Die Schüler werden auch immer inaktiver, die Curricula bleiben aber weitestgehend unverändert. Und Frau Bischoff, ich kann das so gut verstehen, wenn in der 7. Klasse immer noch Gerätturnen vorgesehen wird, wo wir mit den Armen und Beinen uns irgendwie um die Stange winden müssen, das motiviert nicht zu lebenslangem körperlichem Aktivitätsverhalten. Genau. Manche sagen schon, der Schulsport ist eine Nutzerbarriere und keine Fördermöglichkeit. Es gibt wissenschaftliche Studien, wonach im Schulsport in 45 Minuten nur 8 Minuten Bewegung stattfindet. Und dann auch noch die falsche. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Wichtig ist, wie Sie es erlebt haben, Alternativangebote anzubieten. Ich habe damals noch in der Schulzeit ganze Dschungel in der Turnhalle aufgebaut, was natürlich auch nicht jede Schule gerne sieht.
So mit Seilen als Lianen.
Mit Seilen, Lianen und die konnten über und unter die Kästen und die Matten gehen. Also einfach in Bewegung bringen und das findet, wie Sie richtig sagen, in der Schulung schon gar nicht statt. Und Sie haben Glück gehabt, so eine gute Sportlehrerin zu finden.
Ja. War ich auch sehr froh, muss ich sagen.
Herr Frohböse, wie würden Sie das lösen? Würden Sie sagen, Kinder, holt alle Handys raus, wir haben dann nämlich eine tolle App und mithilfe dieser App bringe ich euch jetzt in Schwung?
Sagen wir so, also wenn wir digital und analog vernetzen, ich glaube, es gibt schon einige Möglichkeiten, weil wir wissen ja auch, dass die digitalen Medien von den Kindern sehr attraktiv gefunden werden. Und wenn man das in irgendeiner Form verbindet, und da gibt es natürlich Apps, ist das schon ganz gut möglich. Es geht mir aber insbesondere natürlich um das Erleben von Bewegung. Das hat Frau Ballus ja auch gerade gesagt. Es geht letztendlich um die positiven Emotionen, die aus der körperlichen Aktivität und Bewegung und Sport heraus resultieren sollten. Und das braucht die besten Lehrkräfte ever. Und das heißt nämlich, dass wir gerade in der Grundschule, wo so ein bisschen geprägt wird, wo Prägung hergestellt wird, mit Bindung auch an körperliche Aktivität und Sport, brauchen wir die besten Sportlehrerinnen und Sportlehrer. Und genau da haben wir sie nicht. Wir haben zwar engagierte, sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer, aber nicht, was die Kompetenzen und Vermittlungskompetenzen, was Sportunterricht betrifft.
Was heißt irgendwann denn die Besten? Worin zeigt sich das, wenn ich die Beste bin?
Ja, indem ich zum Beispiel eine richtige Formulatur, ein abgeschlossenes Studium im Bereich der Sportwissenschaft habe. Das brauche ich nämlich, um letztendlich die Differenzierung, Individualisierung von Sportangeboten möglich zu machen. Das haben wir im Bereich des Abiturs. In der Sekundarstufe 2, da sind die richtig gut ausgebildeten, sportwissenschaftlich ausgebildeten Lehrer und Lehrerinnen. Wir haben ja in der Grundschule primär noch immer das Klassenlehrerinnenprinzip, was Stärken und Schwächen hat. Denn gerade da brauche ich auch als Lehrerin, als Lehrer eine Affinität zum Thema Sport. Und habe ich das nicht, ist es klar, dass ich auch dort nicht die entsprechenden Angebote habe, die Kinder dann begeistern, sich prägen lassen, im Sinne, dass sie den Bewegungsvirus richtig bekommen.
Frau Baldus?
Ja, und also der fachfremde Unterricht ist gerade für den Sport nicht geeignet. Und das Zweite ist, dass wir vor einigen Jahren ja für die Grundschulen einen Kultusministerbeschluss haben, dass Grundschulen die sogenannten musischen Fächer selber entscheiden können. Die Schulen können entscheiden, mache ich Handarbeiten, mache ich Musik oder mache ich Sport? Oder mache ich Sport, ist eigentlich der falsche Einstieg zur Bewegungsförderung.
Weil dann nur noch eine Stunde Sport in der Woche dabei rauskommt.
Im günstigsten Falle ansonsten 3 Stunden Handarbeiten.
Aha. Frau Bischoff, vielen Dank für den Anruf aus Berlin. Nochmal vielleicht doch zu diesem Leistungsaspekt auch in der Schule. Da wurde ja auch, war das letztes Jahr, über die Bundesjugendspiele diskutiert. Sollen wir nicht?
Klar sollen wir. Klar.
Wir wollen aber gar keine Leistungen. Wir wollen die nicht immer so treiben. Ihre Meinung, Herr Frohböse, haben wir eigentlich schon rausgehört.
Warum denn nur im Sport nicht? Warum denn nicht auch in der Mathematik, im Englischunterricht, im Deutschunterricht? Da gibt es doch auch Leistung. Da schreiben wir Klausuren, da schreiben wir Arbeiten relativ regelmäßig. Und warum ist das im Sport nicht möglich? Das verstehe ich nicht. Also da den Sport herauszunehmen und sagen, da geht es nicht, nein, da wollen wir keine Leistung in den Mittelpunkt stellen. Es ist doch die Frage, wie man sie präsentiert, wie man sie anregt. Aber dort eben ein Solitär herauszuziehen, nein, das halte ich für völlig falsch.
Das kann ich absolut nur bestätigen, weil Leistung muss nicht immer das Höher, Schneller, Weiter sein. Mit Leistung ist auch das Thema Selbstwirksamkeit und Kontrolle verbunden. Kann ich etwas? Schaffe ich das? Und Im Sport lernt man beim Spiel beispielsweise ganz natürlich zu gewinnen, zu verlieren, sich selber zu messen. Und ich glaube, das brauchen wir in der Sozialisation.
Also Sie sagen, Frustrationserlebnisse müssen einfach sein. Davor kann man niemanden schützen. Bin ich mal gespannt, was Mona Monja Rubbel uns dazu erzählt. Schönen guten Morgen, Frau Rubbel.
Ja, schönen guten Morgen.
Ich habe als Stichwort hier stehen, dass Sie Sportlehrerin waren oder
ja,
sind.
Ja, genau. Und ich nehme das erste Mal aktiv teil und bin ziemlich aufgeregt.
Das macht nichts, wir sind gut im Händchen halten.
Obwohl ich schon 70 bin und Ihr Programm mein Lieblingsprogramm ist und ich natürlich auch viel Erfahrung habe, was so in Ihrem Programm abläuft. Mhm. Ja, ich wollte nur berichten, mein Mann und ich, wir sind beide Sportlehrkräfte und wir haben uns beim Sport auch kennengelernt, beim Skilaufen, so wie mein Sohn auch seine Frau kennengelernt hat beim Kitesurfen. Also das ist, weiß ich nicht, Schicksal, glaube ich nicht, sondern einfach Lebenserfahrung, dass man, wenn man schöne Sachen macht, auch liebe Leute kennenlernt.
Und Gleichgesinnte, also genau.
Dieser Sozialaspekt des Sportes. Ja. Aber ich habe gerade gestern eine Mappe gefunden von einer ehemaligen Klasse. Und da war ich Sportlehrerin und die haben mir was reingeschrieben in diese Mappe. Das war eine Abschlussklasse. Ja. Und sie haben alle reingeschrieben, es hat ihnen sehr viel Spaß gemacht. Und das mussten sie ja nicht. Sie hatten ja schon ihren Abschluss in der Tasche. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut an den Unterricht, obwohl der schon jetzt 10 Jahre zurückliegt bei dieser Klasse. Die haben einfach uns bewegt die ganze Zeit und ich würde mal sagen, die Hälfte der Klasse war übergewichtig.
Wow.
Also nach dem BMI sozusagen und trotzdem hatten alle ganz viel Spaß, weil es danach auch ging.
Was haben Sie denn gemacht mit denen? Wissen Sie das noch? Alles, welche Bewegungen? Alles. Also sind die gegangen?
Wir haben alles probiert, was ging und wenn es denn eben nicht ging, haben wir das gelassen. Aber dazu muss ich vielleicht was zu meinem Werdegang sagen. Ich war eine ganz normale Schülerin im Sport. Ich habe Leichtathletik gemacht, 2 als Jugendliche, aber sonst war ich eigentlich nicht so sportlich. Und ich war fast 25. Da habe ich auf Geheiß meiner Freundin, mit der ich zusammen gewohnt habe und die Sport studiert hat, einfach ihre Einladung dann entgegengenommen, sozusagen sie mal zu begleiten einen Tag in ihrem Sportstudium. Ich habe mich so eigentlich nicht als besonders sportlich empfunden. Und das hat so viel Spaß gemacht, dieser eine Tag alleine. Die hat also auf Gymnasiallehramt studiert, dass ich mich einfach beworben habe fürs Sportstudium. Aha. Und bin mit 25 angefangen, neben meinem anderen Studium. Mhm. Und habe das dann auch wirklich abgeschlossen. Also neben den anderen Fächern. Ich habe Lehramt studiert. Ja, ja, aber das war hart, ein zusätzliches Fach. Aber das hat mir das ganze Studium eigentlich ermöglicht, weil das andere so langweilig war für mich. Da wurde sich nicht bewegt, es wurden ein paar Tiere aufgeschnitten und es wurde ein bisschen mit Objektträgern gearbeitet. Ich habe Humanbiologie auch studiert. Das war furchtbar. Also für mich.
Und deshalb haben Sie die andere Seite. Ja, deshalb haben Sie das Dynamische gewählt. Und
genau, ich habe dann eben nebenher sozusagen das Sportschwimmen gemacht und habe alles, was ich konnte und auch musste natürlich, zum Beispiel Turnen. Mhm. Das war mir in der Schule verhasst, weil da immer das Notenbüchlein quasi daneben stand. Ja. Und das hat so viel Spaß gemacht, das Turnen, weil ich einen ganz tollen Professor hatte, der einfach das geschafft hat und gesagt hat, das schaffst du schon. Mhm. Los ran an die Ringe und mach einen Aufschwung, musst du eben weiter üben, bis du das hinkriegst.
Und Frau Baldus, es muss eben nicht immer ran an die Ringe heißen, sondern Frau Rubbel hat es ja dann mit ihren Schülerinnen und Schülern so gemacht, dass sie ganz niederschwellige Geschichten gebracht hat. Also sie hat gesagt, wir haben uns einfach so bewegt, wir haben alles mal ausprobiert. Ich glaube, das ist der springende Punkt.
Genau, ausprobieren, was für mich das Richtige ist. Und ich glaube, das, was Sie gerade vermitteln, Frau Rubbel, das Herzblut haben und das selber verinnerlichen und weitergeben, ist für Sportlehrer wichtig, das ist für junge Familien wichtig, den Kindern etwas weitergeben. Man muss das vorleben. Und erlauben Sie mir noch, Frau Rubbel, Sie und Ihr Mann sind das beste Beispiel dafür, dass Sport und Bewegung gesund ist für das Herz.
Und ehestiftend sein kann. Frau Rubbel, vielen Dank für diesen Anruf aus Eckernförde. Martina Roth hat uns bei Deutschlandfunk Kultur vorhin per Mail mehr Zumba und mehr Tanzen empfohlen. Das macht sie nämlich. Aber sie hat auch gesagt, als Alleinerziehende ist das schwierig, überhaupt so viel Sport machen zu können. Und sie sei für die 35-Stunden-Woche und für mehr Unterstützung für Alleinerziehende. Ingo Frohböse, wie könnte diese Unterstützung aussehen?
Ja, es gibt ja viele Organisationen, Vereine und auch die organisierten Fitnessstudios machen das ja, dass sie entweder Mutter und Kind gemeinsam Sport treiben lassen in bestimmten Angeboten. Es gibt auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, getrennt sportlich aktiv zu sein, indem das Kind das eine macht und die Mutter das andere in der gleichen Institution zur gleichen Zeit. Also einfach mal nachfragen. Es gibt diese Möglichkeiten, dass Mutter und Kind einfach gemeinsam sportlich aktiv werden können.
Mhm. Stichwort Tanzen. Kreistanzen, was auch immer tanzen. Angelika Baldus ist auch wahrscheinlich sowieso gut für den Körper und auch gut für den Kopf, weil ich mich dabei anstrengen muss, darauf konzentrieren muss, die richtigen Schritte zu lernen. Und
genau,
zu machen.
Durch die Schrittkombinationen. Also ich muss auch ein kleines bisschen denken. Ich habe ein kleines bisschen Ausdauer, ich habe ein bisschen Beweglichkeit und das ist eine sehr, sehr gute Bewegungsform in jeder Lebensphase. Kinder können spielerisch an Bewegungen herangeführt werden und für Hochbetagte ist das eine sehr, sehr wichtige schöne Bewegungsart.
Hören wir mal, für welche Sportart sich Susanne Prötzl entschieden hat. Guten Morgen, Frau Prötzl.
Frau Prötzl. Guten Morgen.
Grüß Sie. Sie mussten jetzt erstmal durch die Wohnung gehen, ne?
Ja.
Wieder in Bewegung gekommen.
So ist es. Genau. Ja, ich möchte ein bisschen Werbung für Qigong machen. Ah. Das ist eine chinesische Bewegungskunst, die innerliche Prozesse und Vorstellungskraft mit äußerlicher Bewegung verbindet und die sozusagen, naja, Zeitlupe ist übertrieben, die aber ziemlich langsam ausgeführt wird. Und deswegen ist es eine Bewegungsart, die sich gut eignet für Menschen, die wenig Vertrauen in die eigenen Bewegungsfähigkeiten haben, sag ich mal. Weil wir hatten ja vorhin schon gehört, dass für manche Kinder eben schon der Schulunterricht ein ziemlicher Horror ist. Und dann braucht man einfach so einen sanften Einstieg und durch diese langsamen Bewegungen kriegt man ein Gefühl dafür, wie der Körper arbeitet, wie die Abläufe sind der Muskeln, der Gelenke. Und durch die Beschäftigung mit dem inneren Erleben, wenn ich jetzt zu den Erwachsenen komme, ist es so, dass viele Leute dadurch wirklich auch zur Ruhe kommen können. Mhm. Es gibt immer wieder Berichte von Teilnehmern, die ihre Blutdruckmedikamente absetzen können, wenn sie eine Zeit lang üben. Und ja, das ist schon sehr beeindruckend.
Wie sehen denn diese Bewegungen aus? Was macht man denn so sanft und so langsam?
Also die einfachste Bewegung ist die Hände ganz, ganz sanft bis auf Schulterhöhe steigen zu lassen und initiiert wird es aber durch eine innere Bewegung. Das Gewicht geht ein bisschen mehr auf die Vorderfüße und die Arme steigen. Dieses Steigen und Sinken ist eine von den Grundbewegungen. Dann gibt es Wellen, Kreise, Spiralen. Das ist das Grundgerüst und das kann man unendlich ausweiten.
Und das kann man ausweiten ohne Hilfsmittel. Also Sie brauchen das nur mit Ihrem eigenen Körper zu machen. Da brauchen Sie keine Stangen, keine Kugeln, keine Seile, keine Therapie.
Genau, es gibt Hilfsmittel, aber es gibt ganz, ganz viele Formen, wo man gar nichts braucht. Ganz genau, nur der eigene Körper.
Wer hat Sie dazu gebracht? Wer hat Sie vom Qigong überzeugt?
Tatsächlich ein Lehrer hier in der Nähe. Ich komme aus Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt gab es da so ein ganz tolles Angebot, in das ich unfreiwillig gestolpert bin und eigentlich wütend war, weil ich mich zu einem Yoga-Kurs angemeldet hatte. Und habe aber, als ich dann nach Hause ging, gemerkt, obwohl ich mich so geärgert habe, es hat mir total gut getan und seither bin ich infiziert und habe dann später auch eine eigene Ausbildung gemacht.
Und die Yogamatte liegt jetzt in der Ecke oder haben Sie es parallel gemacht?
Die liegt ziemlich in der Ecke, einfach weil ich so viel Qigong mache, aber ich finde Yoga trotzdem toll. Also es ist jetzt kein, aber Qigong ist meins.
Frau Baltus. Frau Protzel, vielen Dank für diese wunderbare Beschreibung. Qigong ist eine ganz wunderbare Art der Achtsamkeit, wie wir es eingangs schon beschrieben haben. Ich kann mich auf mich, meinen Körper, das, was in meinem Körper passiert, auf meine Atmung konzentrieren und bekomme dann auch wieder etwas zurück, nämlich diese positive Empfindung, die Sie ausdrücken. Und ich kann Qigong wirklich nur empfehlen. Ganz wunderbar.
Was ist eigentlich mit Tai Chi im Unterschied zu Qigong?
Tai Chi ist schwieriger und bewegter, aber die Prinzipien sind gleich. Also man kann sagen, Qigong ist eine super Vorbereitung auf Tai Chi.
Frohböse, das bringt mich auf die Frage, welche Sportarten sind eigentlich für wen geeignet? Also ich fand das gerade lustig, Frau Protzel, weil Sie gesagt haben, Sie hatten so viel Wut im Bauch. Wenn ich viel Wut im Bauch habe, gehe ich dann besser zum Tanzen, zum Zumba oder ist dann eben Qigong genau das Richtige, um mal wieder runterzukommen?
Ja, da sagen wir nochmal, wenn ich nochmal im kölschen Wort, Sprichwort antworten kann, jede Jeck ist anders. Mit mir kann man kein autogenes Training machen, der Arm wird schwer, das Bein wird warm, ich muss laufen gehen. Also das ist schon was anderes. Da brauche ich schon eine etwas andere Beanspruchung, weil ich ein anderer Typ bin. Und genauso muss man das auch sagen. Jede Sportart ist am besten, die mir Spaß macht, die mir Freude bringt, die ich kann, die barrierefrei, also ohne, dass ich große Hindernisse habe, sie durchzuführen. Und vor allen Dingen, die irgendwann mal eine Lifetime-Sportart wird. Die Weltgesundheitsorganisation gibt allerdings eine kleine Einschränkung. Wir sollten eine sportliche Aktivität aus dem großen Kanon des Herz-Kreislauf-Trainings nehmen. Also Laufen, Radeln, Schwimmen, Walken, Nordic Walken, all das ist egal, was man tut. Hauptsache, man macht eine gewisse längere Kreislaufbelastung. Und das Zweite ist, dass wir etwa zweimal pro Woche etwas für unsere Muskeln tun. Auch das sagt die WHO und das ist so das Minimum. Also eine Sportart ist es in der Regel nicht. Es gibt zwar die Lifetime-Sportart, die sollte immer ergänzt werden durch letztendlich eine gewisse gezieltere Herz-Kreislauf-Belastung und oder Muskelbelastung.
Also Ausdauer, Kraft und Koordination sind dann drei probate Kategorien, an denen sich in Kombination dann das biologische Alter auch ablesen lässt. Und wie lange soll ich das denn dann jeweils machen? Also zum Beispiel laufen. 12 Minuten oder wieder 15 Sekunden?
Ja, wenn man das etwas exakter definiert, dann ist es sicherlich so, dass dreimal pro Woche, wir sind ja im Wunschkino, wenn ich mir das wünschen würde, würde ich schon dreimal pro Woche ein Herz-Kreislauf-Training machen wollen. Je länger, umso besser. Und ruhig, ausdauert, laufen ohne zu schnaufen, das steckt hier hinter. Also schön entspannt, ruhig, aber lang. Dreimal pro Woche 30, 45, vielleicht sogar 60 Minuten am Stück mal Nordic Walken oder stramm spazieren gehen. Zweimal pro Woche Muskeltraining. Wir haben ja vorhin schon so versucht, ein paar Programmlichkeiten zu entwickeln. Da braucht man in der Regel nicht länger als 20 bis 30 Minuten, um alle Muskelgruppen zu trainieren. Und die Koordination, die kann man mal eben genau wie die Beweglichkeit zwischendurch machen, weil der Alltag bietet wahnsinnig schöne Möglichkeiten. Wir haben es ja schon mal gehört, Einbeinstände zu realisieren im Badezimmer oder auch die Treppe zu nutzen. Auch mal vielleicht wieder hüpfen und federn an der Bushaltestelle, warum denn nicht? Oder wenn man im Bus steht, eben nicht sich hinsetzen, sondern so mitsurfen. Wenn der Bus fährt, auch das schult die Koordination.
Ja, Frau Baldes. Ja, also die Weltgesundheitsorganisation gibt uns da diesen Lego-Rahmen vor von 150 bis 300 Minuten in der Woche. Die nationalen Empfehlungen für Deutschland waren etwas moderater. Die sagen 150 Minuten an mindestens 5 Tagen in der Woche. Also da sind wir bei den 30 Minuten am Tag. Und wenn man die in 3x10 Lego-Bausteine verlegt, müsste das machbar sein. Für diejenigen, die sagen, der Beruf lässt mir da keinen Atem zu. Es gelten auch die sogenannten Wochenendkrieger, also die Weekend Warriors, dass 2x75 Minuten am Wochenende auch zählen.
Frau Protzel, erstmal vielen Dank Ihnen für diesen schönen Qigong-Tipp, der ja auch nochmal zeigt, Ziele vielleicht auch nicht zu hoch zu stecken. Also einfach langsam anfangen und dann kommt man schon irgendwie in Schwung.
Genau, und es ist nicht zu unterschätzen. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass das nicht anstrengend ist, man merkt es kaum. Es geht so sanft und von alleine.
Dankeschön für diesen Tipp. Uns ganz am Schluss, Herr Frohböse, noch mal ein kurzer Blick auch auf die Ernährung. Also Bewegung und in Schwung bringen und Sport allein ist das eine, Sport ist das eine, aber vernünftig essen ist das andere. Was mache ich jetzt heute Mittag, Samstag?
Also
Also Essen und Trimmen, beides muss stimmen. Das ist genau das Motto. Das heißt also, wir essen ja etwa 1000 Kilogramm im Jahr, muss man sich mal vorstellen. Eine Tonne schieben wir in den Körper hinein. Und deswegen ist die allerwichtigste Botschaft, achten Sie bitte jedes Mal auf Qualität. Da ist, beginnt bei der Zwiebel und endet irgendwann beim Lachs. Aber jedes Lebensmittel, und das ist das Wichtigste, keine industriell verarbeiteten Lebensmittel sondern, oder Nahrungsmittel, sondern echte Lebensmittel. Das ist, glaube ich, hier die Botschaft. Und mittags, wenn ich mal so eine grobe Richtlinie gebe, wie sollte so ein Plan aussehen, morgens energiegeladen. Wir haben ja heute schon über das Brötchen und die Marmelade gesprochen. Warum denn nicht am Vormittag? Kann auch Kohlenhydrate oder Fette sein. Mittags nährstoffreich, variabel, regional und bunt. Heißt also vielfältig, ein Salätchen mit ein bisschen, vielleicht auch ein kleines Stückchen Fleisch, wer den möchte, oder mit Tofu angereichert bei Veganern oder Vegetariern und abends eiweißreich. Also das ist so die Rhythmik. Morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich, abends eiweißreich. Dann mache ich in der Regel alles richtig. Das Wichtigste ist, bitte machen wir Esspausen. Mhm. Wir sind ja so eine Mümmelgesellschaft. Wir mümmeln ja immer den ganzen Tag. Und das ist das Wichtigste, was der Körper braucht. 4 bis 6 Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten. Und dazu gehört leider auch, ich bin ja gerade in Italien, auch der Latte Macchiato. Ja, das ist ja auch nur ein kleines Schnitzelchen.
Ich finde, wir haben lauter Cremeschnittchen heute genossen bei Deutschlandfunk genau. Kultur in Gestalt von Angelika Baldus und Ingo Frohböse und natürlich allen Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligt haben. Ich bedanke mich sehr dafür und wünsche Ihnen allen noch ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.